Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Silvia Engels. Guten Abend. Die Themen dieser halben Stunde. Düstere Vorzeichen. Vor der Beratung zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten morgen deuten immer mehr Politiker weitere Einschränkungen an. Aufbrechender Streit. In der CDU wird weiter über die gestern beschlossene Verschiebung des Parteitags diskutiert. Umstrittene Wahl. Der AfD-Politiker Hans-Christoph Berndt ist neuer Fraktionschef im Brandenburger Landtag. Und anhaltender Konflikt. Das Plädoyer von Präsident Macron für das Recht, Mohammed-Karikaturen zeigen zu dürfen, löst weitere Proteste in muslimischen Ländern aus. Schließlich ab 18.40 Uhr unsere Reihe Hintergrund, heute mit einer Bilanz zum elektronischen Personalausweis. Vor 10 Jahren wurde er eingeführt. In vielen europäischen Ländern ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Relation zur Bevölkerungsgröße höher als in Deutschland. Beispiele sind Frankreich, Tschechien oder Italien. Belgien steht an der Spitze dieser Liste. Der sogenannte Inzidenzwert liegt nun bei 1.390 Fällen pro 100.000 Einwohner in den letzten 14 Tagen. Das hat Folgen in unserem Nachbarland. In der belgischen Region Lüttich melden Kliniken, dass ihre Belastungsgrenze erreicht sei. Zu viele schwere Covid-19-Fälle. Um solche Zustände in Deutschland zu verhindern, beraten Bundeskanzlerin und Ministerpräsidenten morgen. Frank Appelan zur Ausgangslage.
Ein schrittweises Herunterfahren des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens steht bevor. Der Weg dorthin wird am Tag vor der Bund-Länder-Konferenz heftig diskutiert. In der Sitzung der Unionsfraktion warnt die Kanzlerin am Nachmittag erneut vor dem Ernst der Lage. Schon zuvor hatte sie auf bevorstehende Einschränkungen vorbereitet. Natürlich, so Angela Merkel, sei man sich bewusst,
dass jeder Eingriff in die Grundrechte gut begründet und erklärt werden muss. Und dass all das, was wir tun, nur befristet sein darf und natürlich eben auch der Legitimation durch Fakten bedarf.
Für Restaurants und Bars könnte das bedeuten, schließen zu müssen. Geschäfte, Schulen und Kitas hingegen sollen weitgehend geöffnet bleiben. Mit Ausnahme von Gebieten, in denen die Infektionszahlen extrem hoch sind. Um die Ministerpräsidenten von einer schnellen Reaktion auf die steigenden Infektionszahlen überzeugen zu können, operiert die Bundesregierung heute auch mit Zahlen. Merkel war belächelt worden, als sie 19.000 tägliche Neuinfektionen zu Weihnachten für möglich hielt. Heute Morgen spricht ihr Wirtschaftsminister Peter Altmaier davon, dass dieser Wert noch in dieser Woche überschritten werden könnte.
In Deutschland steigt die Zahl der Neuinfektionen jeden Tag um 75% im Vergleich zur Woche davor. Und das bedeutet, wir werden wahrscheinlich schon Ende dieser Woche 20.000 Neuinfektionen am Tag haben. Eine Zahl, die wir uns vor 3 Wochen noch gar nicht vorstellen konnten.
Ob die Länder einer harten Linie der Kanzlerin folgen werden, bleibt ungewiss. Christdemokrat Daniel Günther plädiert zwar für strenge Kontaktbeschränkungen und eine Sperrstunde. Der Ministerpräsident aus Schleswig-Holstein wehrt sich aber gegen ein komplettes Schließen der Gastronomie.
Ich halte das nicht für angemessen in diesen Zeiten, sondern ich halte für angemessen, dass man diese Bereiche aufrecht erhält, aber eben auch klar macht, dass es nach den entsprechenden Regelungen auch zu erfolgen hat.
Sein Kollege Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt spricht von 3 oder 4 Wochen, in denen das öffentliche Leben runtergefahren werden müsste. Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gibt die Linie vor, was die Schließung von Kitas und Schulen angeht.
Wir haben immer klar gesagt, wir wollen nicht den gleichen Lockdown wie im Frühjahr, sondern es kommt davon, dass Schule und Kita so lange offen bleibt wie möglich. Oder wenn es mal geschlossen werden muss, wie in einigen Landkreisen, weil die Zahlen schon sehr, sehr hoch sind, dann als erstes wieder Schule und Kita öffnen, nicht als letztes, wie wir es im Frühjahr hatten.
Noch haben wir die Chance, den völligen Stillstand in Deutschland zu verhindern, glaubt Armin Laschet. Der nordrhein-westfälische Regierungschef denkt an ein strenges Kontaktverbot. Private Feiern müssten so weit wie möglich unterbunden werden. Der Monat November wird der Monat der Entscheidung sein, erklärt der Christdemokrat.
Wir müssen den größtmöglichen Gesundheitsschutz für unsere Bevölkerung sicherstellen, ohne einen zweiten Lockdown zu verhängen. Denn die Folgen wären Schäden für die Bildungschancen der Kinder und wirtschaftliche Schäden, die jene aus dem Frühjahr noch übertreffen würden.
Ein Lockdown-Light, nicht der weitreichende Stillstand wie im März, April. Darin sieht auch Marcel Fratscher eine Chance. Der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung gegenüber dem Deutschlandfunk.
Ich halte einen kurzen, aber wirklich konsequenten Lockdown gesamtwirtschaftlich gesehen für die beste Option. Das mag Restaurants, Cafés, gewisse Branchen sehr, sehr hart treffen, natürlich. Aber gesamtwirtschaftlich gesehen würde das erlauben, dass man diese Restriktionen eben zeitlich beschränken kann, dass man sehr viel schneller wieder öffnen kann, dass wir schon vor Weihnachten wieder in der Erholungsphase sind und die Wirtschaft wieder hochfahren kann.
Mediziner treiben dagegen angesichts rasant steigender Infektionszahlen inzwischen ganz andere Sorgen. Es fehlt zunehmend an Pflegepersonal, warnt Uwe Janssens, Präsident des Verbandes der Intensivmediziner. Viele zusätzlich bereitgestellte Betten könnten nicht belegt werden, weil die Versorgung der Patienten nicht garantiert werden könne. Die Rede ist von 3.500 bis 4.000 Fachkräften, die in der Intensivpflege fehlten.
Frank Kapellan berichtete. Die dramatische Entwicklung bei den Corona-Neuinfektionen hat auch dazu geführt, dass das CDU-Präsidium und der Vorstand gestern nach eigenen Angaben beschlossen haben, den geplanten Parteitag Anfang Dezember in Stuttgart zu verschieben. Vorsitzkandidat Friedrich Merz ist damit nicht einverstanden. Er spricht davon, dass ein Teil des Partei-Establishments seine Wahl zum Vorsitzenden verhindern wolle. Katharina Hamberger.
Schaut man auf die Reaktionen in der CDU auf die Äußerungen Friedrich Merz, dann muss man wohl zwei Ebenen unterscheiden. Das eine ist die Kritik an der Verschiebung des Parteitages an sich. Die teilen auch manch andere in der CDU. Wenn es jedoch um Merz' Wortwahl in diversen Interviews geht, so finden sich eher wenige, die ihm öffentlich beispringen. Merz hatte von beachtlichen Teilen des Partei-Establishments gesprochen, die ihn als Parteivorsitzenden verhindern wollten. Von einer Entscheidung gegen die Basis. Er habe klare Hinweise darauf, sagte Merz, dass sein Konkurrent Armin Laschet die Devise ausgegeben habe, dass er noch Zeit brauche, um seine Performance zu verbessern. Die Parteispitze ist nun in Sorge, dass die CDU gespalten ins Wahljahr geht. Merz' Äußerungen scheint man als kontraproduktiv wahrzunehmen, wenn es um die Einheit der Partei geht. Das zeigen auch die Formulierungen von CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak heute Morgen im Deutschlandfunk. Der, auf Merz angesprochen, sagt:
Sie werden doch eine Sache verstehen, dass ich als Generalsekretär eine Verantwortung dafür habe, dass wir jetzt auch übrigens in Interviews die Situation nicht weiter anheizen. Es ist wichtig, dass wir geschlossen bleiben, dass wir zusammenstehen. Wir haben eben diese Verantwortung auch für Deutschland und vor allem für Deutschland. Und deswegen antworte ich etwas ausweichend auf Ihre Frage, weil mir das Wohl und der Zusammenhalt in der Partei wichtiger sind, als jetzt nochmal neue Debatten anzufeuern.
So Ziemiak. Die Strategie der CDU-Parteispitze scheint nun zu sein, mit möglichst viel Gelassenheit auf Merz zu reagieren. So steht Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus zwar hinter der Entscheidung, den Parteitag zu verschieben, sagt aber, was Merz angeht:
Die Verschiebung des Parteitages erfreut keinen. Das ist für jeden eine Belastung. Dass der eine oder andere da jetzt enttäuscht ist oder sauer ist, das kann ich auch gut nachvollziehen, weil es einfach so ist, wenn man sich auf eine Prüfung vorbereitet und die wird dann abgesagt oder verschoben, dann hat man natürlich irgendwo eine gewisse Enttäuschung. Aber ich gehe mal davon aus, dass sich das in den nächsten Tagen legen wird und dass die Kandidaten dann wieder einen Prozess haben, der genauso friedlich und respektvoll ist, wie das jetzt auch in der Vergangenheit der Fall war.
So Brinkhaus. Man bemüht sich also, hier die Debatte nicht weiter anzuheizen. Auch bei der CSU schaut man genau hin, was bei der Schwesterpartei passiert. Will man doch im kommenden Jahr mit einem gemeinsamen Kanzlerkandidaten oder einer Kandidatin in die Bundestagswahl gehen? Den Parteitag zu verschieben, das hält Alexander Dobrindt, der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, für unproblematisch. Es sei richtig, hier das Signal zu setzen, dass man diesen Parteitag mit 1001 Delegierten so nicht durchführen könne.
Die Gesundheit geht jetzt einfach vor und es ist auch Zeit und Zeitraum, um einen anderen Termin zu finden. Und deswegen nachvollziehbar, dass die CDU sich genau dazu entschlossen hat,
sagte Dobrindt. Aus seiner Sicht ist nach wie vor genug Zeit, sich auf einen gemeinsamen Kanzlerkandidaten oder eine Kandidatin zu einigen. Die CSU wollte dies sowieso erst im Frühjahr kommenden Jahres tun. Wenig Verständnis zeigt der christsoziale Dobrindt allerdings für die Wortwahl von Friedrich Merz. Wenn man sich für höchste Ämter in der Politik bewerbe, dann müsse man auch sehen, dass nicht alles so laufe, wie man sich das vorstelle und wie man sich das aufgezeichnet habe.
Und vielleicht muss man auch einfach wissen, dass es, und das gilt für alle gleichermaßen, dass es auch gerade, wenn man sich für höchste Ämter bewirbt, dass es zur Kunst gehört, das Unerwartete zu beherrschen. Und das ist wahrscheinlich etwas, was hier jetzt ganz viele auch zeigen müssen.
Die CDU will nun im Dezember, spätestens im Januar schauen, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt und es davon abhängig machen, ob man noch einen Präsenzparteitag veranstalten kann oder möglicherweise ein anderes Format finden muss, wie einen Online-Parteitag mit anschließender Briefwahl.
Katharina Hamberger, und von Berlin wechseln wir nach Brandenburg. Dort hat die AfD-Landtagsfraktion Hans-Christoph Berndt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Berndt ist Chef des Vereins Zukunft Heimat. Der wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Der 64-Jährige wird Nachfolger von Andreas Kalbitz. Der wiederum war führender Vertreter des mittlerweile aufgelösten rechtsnationalen Flügels der AfD und wurde mittlerweile ja komplett aus der AfD ausgeschlossen. Gegen die Wahl Berndts gab es Proteste vor dem Landtag, unter anderem durch den Pianisten Igor Levit. Amelie Ernst berichtet.
Flügel statt Flügel, so heißt die Aktion vor dem Potsdamer Landtag. Eine Anspielung auf den zumindest offiziell aufgelösten Rechtsaußenflügel der AfD. Drinnen im Landtag wird zur selben Zeit Hans-Christoph Berndt zum neuen Vorsitzenden der AfD-Fraktion gewählt. Brandenburgs Verfassungsschutzchef Jörg Müller bezeichnet Berndt als erwiesenen Rechtsextremisten und auch der von Berndt geleitete Cottbuser Verein Zukunft Heimat wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft. Doch Berndt fühlt sich diffamiert. Gleiches gelte für seinen Vorgänger.
Sie haben uns jahrelang ein Bild von Andreas Kalbitz gezeichnet, als eines Mannes, der so weit rechts außen steht, dass danach die Welt zu Ende ist. Und jetzt kommen Sie nach einer x-beliebigen Wahl hier in diesem Fraktionsvorstand, ob es Herr Roloff wäre oder Frau Bessin wäre oder Herr Berndt ist, und suggerieren, es würde einen Rechtsruck geben. Ich glaube, das kann niemand ernst nehmen.
Er treffe sich zwar mit Rechtsextremisten, so Berndt, aber nur zum Gedankenaustausch. Dass Berndt auch in der eigenen Fraktion nicht ganz unumstritten ist, das zeigt auch das Wahlergebnis. 11 Fraktionskollegen stimmten am Ende für ihn, 7 für seinen Konkurrenten Dennis Holoch und 3 für keinen der beiden. Ergebnis also 11-10. Genau da will Hans-Christoph Berndt nun ansetzen.
Also ich sehe als wichtigste Aufgabe jetzt in der Fraktion und auch als Aufgabe des Fraktionsvorsitzenden eine Arbeit für den Zusammenhalt in der Fraktion. Es ist ja unverkennbar, wir brauchen nicht drüber hinwegzutäuschen. Die letzten Monate waren für uns anstrengend und die letzten Monate waren für uns schmerzhaft. Und da ist jetzt die Aufgabe, zusammenzurücken. Wieder zusammenzurücken.
Nicht leichter machen dürfte es die Tatsache, dass Andreas Kalbitz weiter Mitglied der Landtagsfraktion ist, auch ohne Parteibuch. Er und Berndt gelten seit langem als Konkurrenten und Kalbitz agiert weiter im Hintergrund. Berndt wiederum will mit seiner Fundamentalkritik an den Corona-Maßnahmen punkten.
Tagesschau, 14.000 Neuinfektionen, das ist alles Mumpitz. Also wir erleben hier eine verantwortungslose Panikmache. Die Maßnahmen gingen zu weit. Sie haben viel mehr Schaden angerichtet als Nutzen gestiftet.
Auch mit diesem Thema will Hans-Christoph Berndt seine Fraktion zusammenhalten. Zumindest am Tag seiner Wahl scheint das auch zu funktionieren.
Amelie Ernst berichtete, und zur Wahl in Brandenburg auch ein Kommentar hier im Deutschlandfunk ab 19.05 Uhr. Nach dem Mord an einem französischen Lehrer vor 11 Tagen, mutmaßlich weil er Mohammed-Karikaturen im Unterricht gezeigt hatte, fand der französische Präsident Macron deutliche Worte gegen islamistische Tendenzen und für Meinungsfreiheit. Daraufhin rief ihn der türkische Präsident Erdogan an, er warf ihm Islamfeindlichkeit vor. Die Wogen in der muslimischen Welt glätten sich derzeit nicht, meldet Uwe Lüb.
Der neu aufgeflammte Streit über Mohammed-Karikaturen zieht weitere Kreise. Aus vielen muslimischen Ländern kommt Kritik an Frankreichs Präsident Macron. In Iran ist der Geschäftsträger der französischen Botschaft einbestellt worden. Dabei seien Beleidigungen des Propheten Mohammed auf das Schärfste verurteilt worden, hieß es. Zuvor hatte Irans Außenminister Zarif auf Twitter von einem opportunistischen Missbrauch der Meinungsfreiheit gesprochen. Muslime seien Opfer einer Hasskultur, die von Kolonialmächten gestärkt werde. Auch in Pakistan wurde der französische Botschafter einbestellt. In Bangladesch haben Zehntausende gegen Äußerungen Macrons demonstriert. Proteste gab es auch in Kuwait. In einigen muslimischen Ländern wird der Boykott französischer Waren vorbereitet. Auch der Präsident der Türkei, Erdogan, rief dazu auf, keine französischen Produkte mehr zu kaufen. Sein Sprecher Cullen sagte, Anti-Islamismus sei in der europäischen Politik systematisch geworden. Zugleich müssten Muslime aber auch klarmachen, dass der Islam keine Rechtfertigung für Gewalt sei. Der Chef der Handelskammer in Jordanien forderte Macron dagegen auf, die islamische Welt um Entschuldigung zu bitten. Macron hatte nach dem mutmaßlich islamistisch motivierten Mord an einem Lehrer in Frankreich gesagt, der Islam stecke in einer Krise und Karikaturen des Propheten Mohammed werde es in Frankreich auch weiterhin geben.
Auf die Proteste reagierte heute wiederum das französische Außenministerium. Die Behörde veröffentlichte Sicherheitshinweise für mehrere mehrheitlich muslimische Länder, darunter die Türkei, Indonesien, der Iran und Bangladesch. Französinnen und Franzosen seien aufgerufen, sich von Protesten fernzuhalten, warnte das Ministerium. Auch die EU-Kommission reagierte heute auf den Boykottaufruf Erdogans gegen Frankreich. Astrid Korall.
Vereinbarungen zwischen der EU und der Türkei sähen einen freien Handel mit Waren vor, erklärte heute ein Kommissionssprecher. Der Boykottaufruf aber stehe im Widerspruch zum Geist dieser Verpflichtungen. Er werde die Türkei, die nach wie vor ein Beitrittskandidat ist, noch weiter von der EU entfernen. Mit seinem Aufruf hatte Erdogan auf Aussagen von Emmanuel Macron reagiert. Der französische Präsident hatte nach dem Mord an einem Lehrer nahe Paris das Zeigen von Karikaturen als Ausdruck von Meinungsfreiheit verteidigt, worauf ihm Erdogan auch vorgeworfen hatte, islamfeindlich zu sein. Und er hatte Macron geraten, seinen geistigen Zustand überprüfen zu lassen. Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, nannte die Äußerungen inakzeptabel. Man stehe in Solidarität mit dem französischen Volk und auf der Seite der Meinungsfreiheit. Er forderte die Türkei auf, die gefährliche Konfrontation zu beenden. Ähnlich kritisch hatten sich bereits gestern Vertreter anderer EU-Institutionen und einiger EU-Mitgliedstaaten geäußert. Außenminister Heiko Maas hatte die persönlichen Angriffe Erdogans auf Macron als einen neuen Tiefpunkt bezeichnet.
Astrid Korall. Pushbacks, so nennt man das Vorgehen von Grenzschützern, asylsuchende Flüchtlinge vom Grenzübertritt abzuhalten, ohne dass sie Gelegenheit bekommen, ihren Asylantrag zu stellen. Nach EU-Recht ist das illegal. Umso schwerer wiegen die Vorwürfe, die vor einigen Tagen unter anderem das ARD-Politikmagazin Report Mainz und der Spiegel erhoben haben. Danach sollen in mindestens 6 Fällen Mitarbeiter der EU-Grenzschutzbehörde Frontex in solche Pushbacks verwickelt gewesen sein. Peter Kapern mit Reaktionen aus Brüssel.
Die verdächtigen Vorfälle, so heißt es in einer Pressemitteilung aus der Frontex-Zentrale in Warschau wörtlich, würden untersucht. Bislang aber seien keine Dokumente gefunden worden, die den Vorwurf erhärteten, dass Frontex gegen Gesetze verstoßen habe, so die Mitteilung weiter. Das allerdings sehen Flüchtlingshilfsorganisationen und Kritiker der EU-Grenzschutzagentur ganz anders. Sie verweisen auf das Videomaterial, auf dem zu sehen ist, dass ein Frontex-Schiff in der Ägäis in illegale sogenannte Pushbacks verwickelt war. Und zwar in mindestens 6 Fällen. Verschiedene Medien, darunter der Spiegel und das SWR-Magazin Panorama, hatten die Vorfälle recherchiert. Sie präsentierten ausführliche Dokumentationen, die den Nachweis führten, dass ein Schiff der rumänischen Marine, das im Auftrag von Frontex in der Ägäis patrouillierte, der griechischen Marine dabei zusah und teilweise sogar dabei behilflich war, Flüchtlinge, die auf Schlauchbooten nach Griechenland unterwegs waren, Richtung türkische Grenze zurückzudrängen. Ein nach internationalem Seerecht und EU-Recht illegales Vorgehen.
If Frontex in any way is taking part in any pushbacks, it's totally unacceptable.
Wenn Frontex in irgendeiner Weise an Pushbacks beteiligt gewesen sein sollte, wäre das völlig inakzeptabel, sagte die für den Grenzschutz zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson heute früh im Deutschlandfunk. Fabrice Leggeri, der französische Frontex-Direktor, müsse die volle Verantwortung übernehmen, so die EU-Kommissarin weiter.
I mean, the executive director of Frontex need to take the full responsibility and investigate those issues and come with an answer on what has really happened.
Er müsse die Vorwürfe untersuchen und die Frage beantworten, was wirklich geschehen sei. Erik Marquardt, den grünen Europaabgeordneten, überraschen die Vorwürfe gegen Frontex nicht. Er verweist darauf, dass es zahlreiche Berichte über das illegale Zurückdrängen von Flüchtlingen an den EU-Außengrenzen gibt. Und häufig seien auch Frontex-Beamte in der Nähe gewesen.
Es drängt sich ja schon seit Monaten eigentlich die Frage auf, wie kann es sein, dass eine Grenzüberwachungsagentur an den Grenzen nichts davon mitbekommt, dass es Dutzende, wenn nicht Hunderte Vorwürfe von Menschenrechtsverletzungen an den Außengrenzen gibt und Frontex davon nicht gesehen haben will.
Auch die CDU-Europaabgeordnete Lena Dupont bezeichnet eine Verwicklung von Frontex in Pushbacks als inakzeptabel, verweist aber auch auf die schwierige Situation in der Ägäis.
Frontex ist dazu da, die griechischen Behörden beim Grenzschutz zu unterstützen. Und in Zeiten fortlaufender türkischer Aggression ist das sicherlich keine einfache Aufgabe.
Derzeit sind 600 Frontex-Beamte in Griechenland stationiert. Sollten sie bei ihrem Einsatz gegen Gesetze verstoßen haben, wäre das ein Fall für die griechische Justiz. Flüchtlingshilfsorganisationen verweisen allerdings darauf, dass griechische Grenzschützer selbst regelmäßig auf illegale Weise Flüchtlinge abdrängen, statt sie zu retten. Das Interesse Griechenlands, Frontex-Beamte vor Gericht zu bringen, wird also als gering eingestuft. Frontex ist als EU-Agentur keine nachgeordnete Behörde der EU-Kommission. Brüssel hat also keine direkten Durchgriffsrechte bei Frontex. Aber die Kommission entsendet genauso wie die EU-Mitgliedstaaten Mitglieder in den Verwaltungsrat, der den Direktor der Behörde bestimmt und auch entlassen kann.
We have also asked the management board to put this on the agenda for the next meeting.
Und dieser Verwaltungsrat wird sich auf Antrag der EU-Kommission, wie Ilva Johansson heute früh im Deutschlandfunk sagte, in seiner nächsten Sitzung mit den jüngsten Vorwürfen gegen Frontex befassen.
Aus Brüssel, Peter Kapern. In einer Woche wird in den USA ein neuer Präsident gewählt. Die Entscheidung, wer das mächtigste Amt der Welt bekleidet, ist von jeher eine Frage von internationalem Rang. Doch dieses Mal schaut buchstäblich die ganze Welt hin. Hat doch Amtsinhaber Trump mit vielen Entscheidungen bisherige Konstanten der internationalen Politik auf den Kopf gestellt. Kurz vor der Abstimmung ist ihm nun noch eine wichtige innenpolitische, gleichwohl umstrittene Weichenstellung geglückt. Markus Pindor informiert.
Für Donald Trump ist es eine politische Trophäe. Die Berufung der als sehr konservativ geltenden Amy Coney Barrett in den Supreme Court ist ein Signal an seine Wählerkoalition, dass ihr Präsident Ergebnisse liefert. Die Abstimmung im Senat erfolgte fast komplett entlang der Parteilinien. 52 Republikaner stimmten für sie, 47 Demokraten und eine Republikanerin gegen sie.
On this vote, the yeas are 52, the nays are 48, the nomination of
innerhalb nur eines einzigen Monats brachten die Republikaner die Kandidatin durch den Ernennungsprozess. Mit Barrett bekommen die Konservativen am obersten Gericht eine 6-3 Mehrheit. Weil die Richterinnen und Richter auf Lebenszeit gewählt sind, wird die Entscheidung auf Jahrzehnte den Supreme Court prägen. Es gab gute Gründe für den Präsidenten, den frei gewordenen Richtersitz noch vor der Präsidentschaftswahl zu besetzen. Trump selbst verwies dabei auf mögliche Gerichtsverfahren rund um die Wahl. Eine solche Entscheidung fällte das oberste Gericht gestern. Die Richter lehnten eine Auszählung von nach dem Wahltag eingehenden Briefwahlstimmen im Bundesstaat Wisconsin ab. Eine Entscheidung, die im Sinne Trumps ist, der immer wieder die Briefwahl diskreditiert hatte. Die dahinterstehende Annahme ist, dass mehr demokratische als republikanische Wähler die Briefwahl nutzen. Es sind noch zwei weitere solche Wahlrechtsklagen anhängig in Pennsylvania und North Carolina, beides schwer umkämpfte Bundesstaaten. Und es gibt noch eine Klage, die außerordentliche politische Sprengkraft haben könnte, nämlich die auf Herausgabe von Trumps Steuerunterlagen an den New Yorker Bundesstaatsanwalt. Dies will der Präsident vor Gericht verhindern. Und über all dies wird Barrett nun mitentscheiden. Auch deshalb stieß ihre Ernennung auf erbitterten Widerstand der Demokraten, so zum Beispiel Dick Durbin.
To protect her integrity and the integrity of the court, she should recuse herself.
Um ihre eigene Integrität zu schützen, sollte Barrett sich freiwillig aus allen Fällen um die Präsidentschaftswahl heraushalten. Trump hat klargemacht, dass er einen ihm freundlich gesonnenen Richter auf diesem Posten haben will, für den Fall, dass eine Entscheidung des Supreme Court ihn zum Präsidenten machen könnte. Die Demokraten sind auch empört, weil die Republikaner die Ernennung eines Supreme Court-Richters 9 Monate vor der letzten Präsidentschaftswahl abgelehnt hatten, aber nun innerhalb von 4 Wochen die Kandidatin Barrett durchdrückten. Der Minderheitsführer im Senat, Chuck Schumer aus New York, sprach von einem Akt der Treulosigkeit gegenüber dem amerikanischen Volk. Die Senatorin Elizabeth Warren aus Massachusetts nannte die Wahl illegitim. Unterdessen sind die Präsidentschaftskandidaten weiter auf Wahlkampftour. Auffällig ist, dass Trump besonders viele Auftritte in Staaten des Mittleren Westens hat, die er 2016 gegen alle Vorhersagen gewonnen hatte. Er versucht, seine Wählerkoalition zusammenzuhalten. Biden hingegen macht nur kurze Stippvisiten in Pennsylvania und besucht viele Bundesstaaten, die eigentlich republikanisches Terrain sind, aber dieses Mal auf der Kippe stehen, wie Georgia oder North Carolina. Politikwissenschaftler werten dies als Beleg dafür, dass sich Trump in der Defensive befindet. Doch die Prognosen der Demoskopen für die einzelnen Bundesstaaten sind vor allem eines: notorisch unzuverlässig.
Markus Pindor über die Entwicklungen in den USA. Am vergangenen Sonntag hatte die Opposition in Belarus wieder Zehntausende Menschen auf die Beine gebracht. In Minsk und anderen Städten demonstrierten sie gegen die vermutete Wahlfälschung von Staatschef Lukaschenko im August. Der Aufruf zum Generalstreik gestern führte dann aber nicht zu breiten Arbeitsniederlegungen. Gleichwohl nannte Präsident Lukaschenko heute diejenigen, die gestreikt hatten, Terroristen. Und die Opposition geht wieder auf die Straße. Christina Nagel.
Parolen skandieren zogen auch heute wieder Studierende durch die staatlichen Universitäten. Auch Dozenten und Professoren verweigerten den Dienst. Es gab Sitzstreiks und kleinere Protestzüge durch die Straßen von Minsk. Uns wird ständig gesagt, dass wir die Zukunft des Landes sind. Dann gebt uns doch die Möglichkeit, es besser zu machen, ein Land zu schaffen, in dem es sich leben lässt, betont eine Studentin bei Radio Svoboda Belarus, die sich an den Protesten beteiligt und die genau deshalb aus Sicht der Staatsführung ihren Anspruch, mitzureden, verspielt hat. Präsident Alexander Lukaschenko gab sich heute unversöhnlich. Wer gesetzwidrig an einer nicht genehmigten Aktion teilnimmt, der verliert das Recht, Student zu sein. Schickt sie dann bitte zur Armee oder setzt sie auf die Straße. Aber exmatrikuliert sie und entlasst auch die Dozenten, auch wenn nur einzelne von ihnen sich widerlich verhalten. Ich sage es noch einmal, bittet niemanden, überredet niemanden, es lohnt sich nicht. Jeder müsse wissen, was er tue, jeder kenne die Konsequenzen. Knapp 600 Menschen wurden gestern offiziellen Angaben zufolge bei den Streik- und Protestaktionen festgenommen. Dutzenden Arbeitern, die sich in großen Staatsbetrieben an Streiks beteiligt hatten, wurde gekündigt. Anderen, die heute ihre Schicht nicht antraten, wurde mit Entlassung gedroht. Die verbliebenen Demonstranten, erklärte Präsident Lukaschenko heute, hätten sich radikalisiert. Es seien rote Linien überschritten worden. Es sind Handlungen von organisierten kriminellen Gruppen. Es sind Anzeichen von Terrorismus. Wir fangen an, es mit terroristischen Gefahren zu tun zu haben. Der Staat müsse und werde darauf reagieren.
Christina Nagel. Zum Schluss noch einmal ins Inland. In jedem Jahr stellt der Bund der Steuerzahler sein sogenanntes Schwarzbuch vor, in dem er Fälle von Steuerverschwendung aufzählt. Dieses Mal waren auch die milliardenschweren Corona-Hilfen des Staates Thema. Ein Staatseinstieg bei Firmen sei riskant, er müsse an genaue Bedingungen geknüpft werden, betonte der Präsident des Steuerzahlerbundes Rainer Holznagel. Daneben gab es im Schwarzbuch aber auch die bekannten Beispiele für Steuerverschwendung. Theo Geers listet sie auf.
Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler, ist von einem hundertprozentig überzeugt.
Öffentlichkeit hilft, um Steuergeldverschwendung zu bekämpfen.
Zu letzterem zählt der Steuerzahlerbund etwa die Entschädigungen für Stromkonzerne, die im Rahmen des Kohleausstiegs ihre Kraftwerke vorzeitig stilllegen. Das hätte der Staat billiger haben können.
Mit einem CO2-Preis im europäischen Emissionshandel wäre mittelfristig die Kohleverstromung für die Konzerne ohnehin unrentabel geworden. Nun aber stehen die Steuerzahler abermals für eine teure Symbolpolitik ein.
Wobei das Gegenargument hier lautet, dass RWE und Co. über gültige Betriebsgenehmigungen verfügten, das politisch gewollte frühere Abschalten der Kraftwerke also zu entschädigen ist. Skurriles findet sich auch zuhauf im neuen Schwarzbuch. Die Stadt Parchim in Mecklenburg-Vorpommern etwa beteiligte sich an einem Unternehmen, das Luxuswasser zum Preis von 20 Euro den Liter vertreiben wollte. Der kommunale Ausflug ins unternehmerische Luxussegment geriet zum Flop. Aber auch nagelneue Feuerwehrautos können zum Verlustgeschäft werden.
Die Stadt Eschborn in Hessen schaffte sich beispielsweise einen Feuerwehrwagen im Wert von knapp 680.000 Euro an. Laut Vorgaben dürfen diese speziellen Fahrzeuge nicht mehr als 16 Tonnen wiegen. Sie ahnen es schon richtig, der neue Wagen war um eine Tonne zu schwer. Die Freiwillige Feuerwehr durfte das Fahrzeug nicht einsetzen. Am Ende wurde das Fahrzeug für 440.000 Euro, also 240.000 Euro Verlust, zurückgegeben.
In einer Stellungnahme teilte die Stadt Eschborn heute mit, sie lasse derzeit prüfen, ob und gegebenenfalls gegen wen Regressansprüche geltend gemacht werden könnten. Und als Konsequenz sei das Vergabeverfahren entsprechend angepasst worden. So eine Reaktion ist ganz im Sinne des Steuerzahlerbundes.
Nur wenn wir über die Probleme, über die Missstände und die falschen Entscheidungen sprechen, können wir künftig Verbesserungen erreichen.
Etwa bei den Sozialwahlen in der gesetzlichen Krankenversicherung. 60 Millionen Euro kosteten sie zuletzt, was der Steuerzahlerbund genüsslich anprangerte. Beim nächsten Mal soll online abgestimmt und Geld gespart werden. Argwohn wecken aber auch die gut gemeinten Staatshilfen in der Corona-Pandemie. Häufig gehe es dabei zu lax zu, etwa in Berlin, wo das Land bei Hilfen für Soloselbstständige und Kleinunternehmer eher auf Schnelligkeit denn auf Gründlichkeit setzte.
Fehlende Kontrollen riefen Betrüger auf den Plan und viel zu weiche Kriterien begünstigten Antragsteller, die auf die Fördermittel gar nicht zwingend angewiesen waren. Verstehen wir uns an dieser Stelle bitte nicht falsch. Der Staat musste helfen, keine Frage, aber dennoch muss mehr Sorgfalt geboten sein.
Und zur Mahnung läuft die Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler, die bis Jahresanfang sogar rückwärts lief, inzwischen wieder vorwärts. Pro Sekunde kommen über 10.000 Euro dazu.
Theo Geers mit Beispielen für Steuerverschwendung aufgelistet im Schwarzbuch des Steuerzahlerbundes. Zum Abschluss dieser Informationen am Abend mit Silvia Engels am Mikrofon Ihnen noch einen angenehmen Abend.